20 Uhr, freies Radio für Stuttgart. Hier ist der Parkfunk und wir legen erstmal wieder mit unserem Lied los. Eire Revolte. Aufstehen. Aufstehen, das ist eigentlich heute Programm in der Sendung, denn wir unterhalten uns heute, oder ich gebe ein bisschen Infos heute zum aktuellen Stand von Politcamps in diesem Jahr. Dort gab es dieses Jahr wieder einige Schwierigkeiten mit Behörden, denn das Politcamp, einige Camps sind schon geschehen und vorüber, ein paar einzelne finden noch statt. Und wir von Störfaktor, Störfaktor ist ein Projekt des Rechtshilfebüros in Hamburg, unterstützen soziale Bewegungen und Gruppen eben genau auch bei solchen Situationen, bei Camp-Anmeldungen. Und wir machen seit Jahren so ein bisschen die Erfahrung, dass immer mehr von seitens der Behörden Beschränkungen stattfinden. Und dieses Jahr haben wir auch das Klimacamp im Rheinland Ende Juni angemeldet und dort lief erstmal alles relativ problemlos mit der Anmeldung. Die ganzen Plenarzelte, die ganzen Versorgungszelte, das heißt die FOKÜ, Workshop-Zelte, Technikzelt, Zelt für Sunny, Infozelt, alles kein Problem, nur... Und da kam dann die Behörde nochmal dazwischen. Schlafzelte sind nicht erlaubt und Menschen, die da drin schlafen wollen, auch nicht. Also Zelte seien nicht versammlungsimmanent, sagt die Behörde. Und Menschen, die in Zelten schlafen wollen, tragen nichts zur politischen Meinungsäußerung bei. Das hat uns doch dann sehr überrascht, diese Begründung. Und wir haben relativ schnell in den Gesprächen auch mit Stadt und mit der Polizei festgestellt, dass da eigentlich nichts zu rütteln ist und sie da eine feste, klare Linie fahren. Wir von Störfaktor sehen das natürlich ganz anders und für uns gehören Zelte auf Camps, auf vor allem auch Politcamps dazu und schlafende Personen da drin auch. Wir sehen auch in diesem Verlauf wieder, dass uns die Behörde unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, das ist immerhin in Artikel 8 des Grundgesetzes verankert, immer mehr einschränken will und uns auch immer mehr die Definitionshoheit nehmen will. Das Versammlungsrecht, auf das wir uns berufen, das ist unser Recht, das steht uns zu. Und wenn Konzerne und Politik das ein bisschen unliebsam ist, dann ist es ihr Problem. Aber sie können uns da nicht einfach einschränken und sagen, so läuft das nicht. Die und die Auflagen werden gemacht, um uns dabei Schwierigkeiten zu machen. Ja, wie gesagt, der Auflagenbescheid war dementsprechend und wir von Störfaktor Klage gegen diesen Auflagenbescheid einzureichen und der wurde auch dann dem Verwaltungsgericht Aachen am 22.07. eingereicht und das Klimacamp hat natürlich trotzdem stattgefunden. Ganz kurz würde ich euch ein bisschen erzählen noch, was das Klimacamp ist und was es dort geht. Das Klimacamp hat zum fünften Mal dieses Jahr bereits stattgefunden im Rheinland. Zum ersten Mal wieder nach ein paar Jahren, dass wir am Tagebau Hambach waren, wieder am Tagebau Garzweiler, um da gegen die Energiepolitik und gegen den Konzern RWE zu protestieren. Jährlich finden sich da viele hundert Menschen ein, die sich diesem Kampf anschließen und organisieren dafür auch Camps. Camps, an denen eine politische Meinungsbildung betrieben wird, in dem Workshops gibt, auch themenübergreifend. Es geht nicht nur um Energiepolitik, aber ein Hauptteil ist Energiepolitik. Dort kommen sehr viele Referentinnen und Referenten zu diesen Themen zusammen. Man tauscht sich aus, man kann sich dort vernetzen und es werden auch Aktionstage dort organisiert. Gleichzeitig findet da viel Interaktion mit der Bevölkerung vor Ort statt, die ein fester Teil, ein integrierter Teil dieser Camps sind. Und genau, das war dieses Jahr wieder genauso und es sind wieder viele hundert Menschen aus der Umgebung, aus der unmittelbaren Umgebung, aber auch von weit her, zur ganzen Republik, aber auch über die Grenzen hinaus wieder dazugekommen und haben sich dort wieder ausgetauscht. RWE, das ist der Energiekonzern, der im Rheinland dort herrscht, und er herrscht dort wirklich, also so führen sie sich auf jeden Fall auf, ist das ein bisschen Dorn im Auge und sie möchten das so ein bisschen weghaben und haben im Vorfeld ziemlich viel erschwert. Gab einige Zusagen von Bäuerinnen oder Landbesitzerinnen und Pächterinnen, die das Klimacamp auf ihrem Gelände hätten zugelassen. Nur der Druck von RWE wurde so erhöht dieses Jahr, dass alle dort wieder zurückgetreten sind und uns gefragt haben, ob es für uns okay ist, wenn wir uns einen anderen Platz suchen. Und schließlich sind immer mehr und mehr abgefallen von ihren Zusagen. Und wir haben dann natürlich auch Verständnis dafür, wenn die Menschen so Druck kriegen, dass sie dem auch so nicht gewachsen sind, weil das sind schon ganz schöne Maschinen, die RWE dort auffährt. Und somit haben wir uns für eine versammlungsrechtliche Anmeldung entschieden. Und die haben wir dann gemacht. Die Stadt Erkelenz war dann nicht sehr erfreut darüber, aber so ist das. Das Klimacamp fand statt, viele hundert Menschen waren da, und warum wir jetzt eine Klage eingereicht haben und was damit zusammenhängt, erklärt uns jetzt Holger Isabel Jenike.
Wann die Leute dort zu unterstützen, weil klar war, dass die Behörde da ein bisschen Schwierigkeiten macht mit der Zulassung der Versammlung, insbesondere der Schlafzelte. Und das war für uns ein Grund, da auch einzusteigen, weil das ein Konflikt ist. Da geht's nämlich letztlich drum, wir haben im Versammlungsrecht eigentlich die Vorschrift, dass eine Versammlung nur verboten werden kann, wenn eine Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht. Das Verbot von Schlafzelten wird aber anders begründet, nämlich wird damit begründet, dass Zelte nicht versammlungsimmanent sind, weil sie keinen eigenen Beitrag zur Meinungsäußerung liefern. Ja? Das heißt, das Bild der Behörde ist, es gibt eine Versammlung und da werden Reden geschwungen und alles, was außerhalb dieses Redenhaltens und Zuhören passiert, gehört dann nicht zur Versammlung. Aber die Versammlung ist doch mehr als das, was irgendjemand redet und andere aufnehmen, sondern Versammlung bedeutet auch, ich gebe ein Bild von mir als Bewegung. Ja, ich erzähle nicht nur, was ich denke, sondern ich präsentiere mich auch in einer ganz bestimmten Art und Weise. Dazu gehört dann auch, dass ich entscheide, ich will nicht nur eine Kundgebung für einen Tag machen, sondern ich will aus vielen Teilen des Landes verschiedene Leute zusammenbringen, die für eine Woche zusammenkommen und in dieser Woche gemeinsam diskutieren, reden halten, Aktionen vorbereiten und. Ja, und da ist nicht der einzelne Redebeitrag die Versammlung, sondern das Gesamte. Ja, weil ich damit mit dem Zusammenleben über eine Woche deutlich mache, worum es geht.
Jetzt ist es ja nichts Neues, dass es Camps gibt und Politcamps gibt. Was hat sich denn verändert, dass jetzt die Versammlungsbehörden oder Polizeibehörden zu solchen Mitteln greifen? Und ich entnehme deinen Worten, dass es ja nicht so ehrliche Mittel sind, also keine ehrliche Argumentationsgrundlage ist, sondern mehr so ein Steigbügelhalter, wenn ich das so richtig interpretieren kann.
Ja, es gab in den 90ern, Ende der 90er, eine Entwicklung, wo Camps immer häufiger dann auch als Versammlung angemeldet wurden. Und da gab es dann erstmal eine große Tendenz, die Schlafzelte oder Zelte überhaupt abzulehnen von Seiten der Behörden wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, weil man da ja nicht reingucken kann und die Polizei nicht sehen kann, was da für schlimme Sachen vorbereitet werden.
Könnte ich jetzt aber in einer Versammlung in geschlossenen Räumen auch nicht.
Doch, weil da die Polizei nach einem Gesetz das Recht hat, anwesend zu sein, und der Versammlungsleiter muss ihnen einen angemessenen Ort zuweisen. Ja, das ist der Unterschied. Und jetzt ist natürlich den Behörden das zu kompliziert, eine Versammlung unter freiem Himmel zu haben, wo Teile der Versammlung dann nicht unter freiem Himmel, sondern in geschlossenen Räumen sind. Mit dem Gedanken kommen sie nun überhaupt nicht klar. Aber es war auch sehr schnell klar, diese Gefahr für die öffentliche Ordnung lässt sich so nicht aufrechterhalten, weil man eben nicht einfach sagen kann, weil die Polizei nicht reingucken kann, ist das eine Gefahr. Eine Gefahr nicht nur da, wenn nur vor nach dem Versammlungsrecht, weil ich weiß, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit was passieren. Also ich müsste dann als Behörde schon sagen können, ich weiß aber, dass in dem Zelt irgendwelche schlimmen Sachen gemacht oder vorbereitet werden. Und das gelingt den Behörden nicht. Und deshalb sind sie dann dazu übergegangen und kamen dann irgendwann auf die Idee, diese Schlafzelte als nicht versammlungsimmanent zu bezeichnen, also zu sagen, die sind ja gar nicht Teil der Versammlung, ja, weil wer sich versammelt, muss ja wach sein, ja.
Das hört sich jetzt aber so für mich an, dass die Behörden danach handeln, also nach großem Misstrauen handeln, mhm, und danach handeln, dass sie uns etwas Schlechtes unterstellen. Also, dass wir Camps für irgendetwas anderes benutzen und dass da Sachen stattfinden, die so nicht in Ordnung sind. Aber ist das nicht allein schon ein Rieseneingriff in diese persönliche Freiheit? Und ist das nicht ein Eingriff, das in diesem Land, in dieser Demokratie so gar nicht stattfinden kann? Weil jeder, also meine Wohnung zum Beispiel ist doch auch geschützt. Ein geschützter Rahmen, in dem besondere Gesetze für mich auch noch gelten, in dem ich mich ausleben kann.
Da an dem Beispiel sehen wir, glaube ich, ganz gut die Entwicklung, die ja nicht nur das Versammlungsrecht betrifft, sondern das Recht insgesamt. Ja, unser früherer Innenminister spricht dann vom sogenannten Supergrundrecht auf Sicherheit. Ich habe das im Grundgesetz noch nicht gefunden. Ja. Und in der Tat gibt es die Haltung, da wollen sich Leute versammeln. Und wer sich versammeln will, äußert eine andere Meinung, als sie im Mainstream vertreten wird. Und das an sich ist ja schon gefährlich. Also das ist für Herrschende immer gefährlich. Und die Haltung ist in der Tat sehr häufig, man misstraut dem Bürger vor allem dann, wenn er sich engagiert.
Ja, das war jetzt der erste Teil des Interviews mit Holger Isabel Jenicke vom Rechtshilfebüro Hamburg. Und jetzt lassen wir mal zur Abwechslung ein bisschen Sound laufen. Der kommt heute von Ari. Ari aus Berlin. Das war Ari aus Berlin. Hier ist der Parkfunk im Freien Radio für Stuttgart. Heute geht es um die Klageeinreichung des Projekts Störfaktor vom Rechtshilfebüro Hamburg. Klageeinreichung gegen die Auflage der Versammlungsbehörde im Rheinland, dass Schlafzelte nicht versammlungsimmanent sind und schlafende Personen keinen Beitrag zur politischen Meinungsäußerung auf Politcamps bilden. Da haben wir von Störfaktor natürlich eine völlig andere Meinung. Und im Interview ist Holger Isabel Jenicke und erklärt nochmal, wie es dazu kam und was unsere Beweggründe zur Klage sind.
Mal interessieren, also das Camp an sich, das Politcamp an sich wird ja nicht untersagt. Also die ganzen Workshops, auch die ganzen Kücheninfrastrukturen, die ganzen Strukturen, die man sonst braucht, wie Plenarzelt und sowas, Infozelte, Sani-Zelte, das ist ja alles zugelassen. Also im Gegensatz zum Klimacamp 2013, wo ja alles verbunden war. Ja. Aber das wird ja zugelassen, also eine komplette Infrastruktur, um ein paar Tage zu bleiben, wird zugelassen. Aber dass sich dann Menschen länger aufhalten dürfen und da auch ruhen wollen, unterschiedliche Tag-Nacht-Rhythmen auch haben und die ausleben können, wollen, dürfen, sind nicht gestattet. Das ist keine klare Linie, will ich mal so sagen.
Nein, das ist keine klare Linie. Also zugespitzt könnte man sagen, wer auf eine Versammlung geht und zuhört, was gesprochen wird, der verhält sich konform. Wenn dann sein Handy klingelt und er ein Privatgespräch führt, dann ist das eigentlich nicht mehr versammlungsimmanent, weil das private Handygespräch ja kein Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung ist, ja. Also da kommen wir zugespitzt hin, ja. Und das kann es ja nicht sein, sondern ich sage, es gibt eine mehrtägige Versammlung, auf denen diskutiert, gesprochen und so weiter wird. Und jeder muss die Möglichkeit haben, innerhalb von 24 Stunden auch zu schlafen, weil sonst ist er gar nicht mehr aufnahmefähig für andere Meinungen und gar nicht mehr fähig, auch seine Meinung auszudrücken. Ja? Die Behörden sagen dann, das hatte ich in einem Fall auch schon mal, dafür gäbe es ja dann Hotels und so. Damit sagt man dann im Grunde, wer sich versammeln will, nicht nur einen Tag, sondern über mehrere Tage, der darf das nur, wenn er genügend Finanzmittel hat, um sich ein Hotelzimmer oder eine Pension zu leisten. Und das kann es ja auch nicht sein. Sondern der Versammlungsteilnehmer, selbst dann, wenn er keinen Pfennig in der Tasche hat, muss die Möglichkeit haben, an der Versammlung, auch wenn sie über mehrere Tage stattfindet, teilzunehmen. Ja? Und dazu gehört das Schlafen auch. Ja? Wenn ich den Gedanken noch sagen darf, nicht umsonst haben wir auch in der Kommunikationstheorie oder im Volksmund diese Redensart vom Mal drüber schlafen. Also auch da würde ich sagen, würde ich das nochmal in Frage stellen, dass Schlafen kein Beitrag zur Meinungsbildung ist. Manchmal brauche ich ja auch den Schlaf, um wirklich mal drüber zu schlafen, weil mir das auch nochmal Klarheit bringt.
Zumal solche Camps ja auch so inhaltlich aufgebaut sind, dass da sehr viel Informationsweitergabe stattfindet, sehr viel Workshop, sehr viel Menschen kommen, die eigene Themen mitbringen, ja, die vorstellen möchten, die informieren, ja, möchten, und jeder von uns weiß ja, wie erschöpfend das ist, ein, ja, paar Stunden einen Beitrag anzuhören, zu verfolgen, und es muss ja auch die Möglichkeit geben, danach, ja, zu diskutieren und, ja, auch vielleicht daran aufzubauen in den nächsten Tagen.
Ja, genau.
Und ich finde auch das, was du jetzt nochmal formuliert hast, ganz arg. Ich kann ja von diesem politischen Meinungsbildungsprozess auch keine Menschen ausgrenzen. Muss ja, ja jeder die Möglichkeit haben. Ja. Und die Camps sind ja auch immer so strukturiert, dass es Camp-Beiträge gibt, mit Orientierungssummen, ja, die Leute zahlen können, aber auch mit Soli-Summen, dass Leute, die, ja, mehr über mehr Geld verfügen, mehr zahlen können, dass auch die anderen Menschen nicht zahlen müssen, was sie auch nicht können.
So, ja, ne? Aber auch das ist das, was ich vorhin auch meine, dieses Bild, was die Versammlung von sich und von der Bewegung gibt, äußert sich ja auch in genau sowas, in dem Umgang miteinander. Wie regel ich das, ja, wer das jetzt auch Leute mit weniger Geld teilnehmen können und so weiter. Das ist ja auch ein Teil von Meinungsbildung.
Ja. Ja. Jetzt sind ja nicht unbedingt alle Menschen in ihrem Leben schon mal auf so einem Politcamp gewesen und kennen das, was da so abläuft. Viele lesen vielleicht was in Zeitungen oder gibt Fernsehberichte und machen da ihre Bilder. Aber viele Menschen kennen ja sowas vielleicht an Ostern oder Pfingsten mit Fußballturnieren, Handballturnieren und sonstiges. Die finden ja auch über mehrere Tage statt. Da ist ja auch oft so, gerade bei Jugendturnieren, dass die ja dann, das ist ja auch ein elementarer Teil ist, oder Zeltlager von Pfadfinderinnengruppen oder sonst, damit, ja, die da übernachten.
Ja.
Hätte das auch auf diese Camps Konsequenzen?
Nein, weil die rechtlich anders, ganz anders bewertet werden. Aber ich finde den Hinweis insofern ganz amüsant, weil ich mir gerade versuche vorzustellen, man würde einer Pfadfindergruppe das Zelten untersagen, weil das Schlafen kein Teil des Pfadfinderlebens sei. Das ist doch absurd.
Ja, das ist doch absurd. Genau, dass das alles so ein bisschen absurd ist, was da dieses Jahr gelaufen ist mit den Anmeldungen, haben wir zum Thema gemacht und deswegen Klage eingereicht. Jetzt würde ich gerne mal dazu übergehen, um ein paar Stimmen auf dem Camp wiederzugeben. Natürlich sind wir auch rumgelaufen und haben dort Stimmen eingefangen von Camp-Teilnehmerinnen und Camp-Teilnehmern zu der Frage, findet das Camp statt und wenn unter welchen Bedingungen? Hier mal ein paar Einspieler. Zwei Tage vor dem Klimacamp-Aufbau, was machst denn du hier?
Ja, ich schlag die Heringe von dem Infozelt ein. Das ist ein großes Zirkuszelt. Genau.
Und das soll als Infopunkt dienen. Das ist gleich ziemlich am Anfang vom Camp, wenn die Leute reinkommen, dass sie sich hier so ein paar Infos holen können. Oder?
Ja, genau, über das Camp, über die Region. Genau, so ein paar Ideen, wie wir uns auf dem Camp wie wir miteinander umgehen wollen. Und solche Dinge. Und es wird auch die ganze Zeit permanent besetzt sein. Und dass halt immer, wenn Leute ankommen, zu jeder Tages- und Nachtzeit sich dort Informationen holen können.
Findet das Camp statt?
Das Camp findet statt!
Das Klimacamp findet statt, obwohl wir ein paar Probleme gerade noch mit der Stadt Erkelenz haben? Oder was denkst du?
Ja, also sagen wir mal, unsere Botschaft ist klar, wir werden das Camp so oder so durchführen. Und das ist das Beste, wenn die Behörden das einsehen. Und wir werden einfach selbstbewusst hier unseren Weg gehen. Und wenn sie versuchen, uns hier zu kriminalisieren, dann werden wir halt alles dagegen tun, irgendwie, um uns halt auch mit allen möglichen Mitteln zu wehren. Und das ist hier ein legitimes, notwendiges Camp. Und wir lassen uns hier unseren öffentlichen Räumen nicht streitig machen. Sie haben halt versucht, uns mit kleinen oder mit den verschiedensten Maßnahmen einfach so den Wind aus den Segeln zu nehmen und haben einfach gehofft, dass wir aufgeben. Aber das ist klar, wir werden nicht aufgeben und nicht, wir werden nicht klein beigeben.
Entspannt ist so, ne? Also so ein bisschen die Lage ist so ein bisschen unklar noch und man weiß es nicht genau. Aber dass irgendwie sich auch nicht davon abgehalten wird, jetzt irgendwie das hier trotzdem hübsch zu machen, ne? Also dass man nicht irgendwie in so eine Warteposition kommt, so ja, erlauben Sie es denn uns? Sondern halt einfach Macht und Fakten schafft und irgendwie auch das so mit Spaß an der Sache so, ne? Also dass jetzt irgendwie nicht das Gefühl habe, so, dass irgendwie Leute gestresst sind, wir müssen schnell noch irgendwas aufbauen, sondern es eher so ein bisschen, ey, wir haben Bock hier das schön zu machen und hier ein schönes Camp zu machen und das läuft schon alles irgendwie und klar sagt die Stadt, wir sind nicht willkommen, aber es hält nicht davon ab, irgendwie zu sagen, okay, wir machen einfach den Aufbau und machen das schön und dann sehen sie, was sie davon haben sollen.
Ist alles irgendwie ziemlicher Quark, würde ich sagen. Wenn ich auf eine Demo gehe und es ist strahlender Sonnenschein und ich bin da mehr als eine halbe Stunde unterwegs, muss ich auch Wasser trinken und dementsprechend muss ich bei einer Demo, die mehr als 24 Stunden geht, halt auch mal schlafen. Das irgendwie rauszudefinieren aus der Demo ist halt einfach ein Versuch, die Camps anzugreifen und es zu erschweren, überhaupt so politische Camps zu machen. Das sieht man an anderen Stellen ja auch, wie sehr da irgendwelche Behörden reingrätschen und versuchen, so Camps zu erschweren. Und so sehe ich das hier halt auch.
Also du siehst eher, dass da so eine höhere Ebene gerade so da ist, dieses Aufkommen der Camps, der Politcamps, die es ja jetzt gerade so gibt, so ein bisschen eher auch zu verhindern.
Ich weiß nicht, ob es wirklich um das Verhindern der Camps geht oder ob es mehr darum geht, die Leute zu beschäftigen. Also meine Einschätzung ist, dass schon den Behörden auch klar ist, dass sie die Camps nicht komplett tot kriegen und dass die sich nicht verbieten lassen, aber dass es Leute einfach beschäftigt und die Kapazitäten für andere Dinge raubt, wenn man sich mit irgendwelchen Verwaltungsgerichten auseinandersetzen muss, um darum zu streiten, ob man jetzt doch Zelte aufbauen darf. Und dass die Leute natürlich sich in der Zeit keine Gedanken darüber machen, wie man am besten einen Kohlebagger besetzt.
Und jetzt ist ja gegen diesen Versammlungsbescheid, Klage eingereicht worden. Wie siehst du da Aussichten auf Erfolg oder nicht? Oder wie schätzt du das so ein?
Frage danach, wann Klage einreichen sinnvoll ist, finde ich super schwierig zu beantworten, weil es immer eine Abwägung ist, was ließe sich gewinnen, wie sehr wäre das entsprechende Urteil tatsächlich übertragbar auf einen anderen Kontext. Und in dem konkreten Fall, finde ich, ist es jetzt schon so eine Bilderbuchsituation für eine Klage, weil sie einfach genau das betrifft, was uns nervt und wo uns Steine in den Weg gelegt werden. Von daher wäre eine für uns positive Entscheidung sicherlich übertragbar für andere Camps. Nichtsdestotrotz wäre eine für uns negative Entscheidung natürlich auch was, worauf sich dann andere Behörden beziehen könnten, um auch andere Camps zu nerven. Aber mir erscheint es schon jetzt eine sinnvolle Entscheidung.
Hier ist der Parkfunk im Freien Radio für Stuttgart. Wir haben jetzt hier ein paar Stimmen vom Camp eingeholt, wie denn dort die Menschen über so einen Klageweg denken oder wie sie auch darüber denken, dass Zelte nicht versammlungsimmanent sind und schlafende Personen keinen Beitrag zur Meinungsäußerung bilden. Jetzt kommt ein bisschen Musikpause und es kommt wieder die Ari aus Berlin. Hier ist der Parkfunk im Freien Radio für Stuttgart und wir unterhalten uns heute über den Klageweg, den das Projekt Störfaktor vom Rechtshilfebüro Hamburg eingeschritten hat. Und wir hören dazu nochmal unsere Holger Isabel Jenicke zur Klage.
Näher erläutern, was es jetzt heißt. Also du hast Klage gemeinsam mit der Bundjugend Nordrhein-Westfalen beim
Verwaltungsgericht Aachen
eingereicht. Kannst du uns mal kurz erklären aus rein juristischer Sicht, was da jetzt stattfindet, wie die weiteren Vorgänge sind und wie das Ziel auch von Störfaktor ist, welches obere Ziel wird denn auch verfolgt mit der Klageeinreichung?
Also das obere Ziel ist, eine möglichst hoch in die Instanzen zu kommen, also idealerweise eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht zu kriegen, zu unseren Gunsten. Die kriegen wir aber nur, wenn wir durch die Instanzen gehen, und deshalb haben wir jetzt eben die Klage eingereicht. Jetzt ist erstmal die Gegenseite am Zug und muss Stellung dazu nehmen. Und dazu, wenn die Stellung genommen haben, dann kann ich dazu nochmal Stellung nehmen und dann wird es Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres irgendwann eine mündliche Verhandlung geben, wo man sich dann nochmal gegenüber sitzt und öffentlich streitet sozusagen. Das ist der Ablauf.
Also in Störfaktor geht es jetzt auch allgemein um sämtliche Politcamps, die auch in Deutschland so stattfinden, und da, dass es da Auswirkungen hat. Also nicht allein nur um die Durchfechtung jetzt im Nachhinein vom Klimacamp 2015.
Richtig, wir gehen davon aus, dass es Auswirkungen auch auf viele andere hat. Und wir gehen auch davon aus, da wir ja nicht nur die Klage machen, sondern parallel auch viel Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit in dem Bereich, dass es natürlich Auswirkungen hat, weil immer wieder auch viel davon abhängt, mit welchem Wissen und Selbstbewusstsein Anmelder auf Behörden zugehen.
Wenn jetzt bereits beim Amtsgericht in Aachen ein Klageerfolg sich zu unseren Gunsten einstellt, was passiert dann weiter? Ist dann alles vorbei?
Verwaltungsgericht, nicht Amtsgericht. Nein, dann hat ja die Gegenseite die Möglichkeit, Berufung einzulegen, und erfahrungsgemäß wird das dann auch gemacht. Und dann geht's in die nächste Instanz. Und wenn wir die gewinnen, wäre das auch schon ein großer Erfolg. Dann können wir zwar nicht weiter zum Verfassungsgericht gehen. Die Behörde kann ohnehin nicht zum Verfassungsgericht gehen, weil sie keine Grundrechte hat. Aber es wäre trotzdem ein großer Erfolg, weil wir eine Grundsatzentscheidung von einem Oberverwaltungsgericht haben. Und wenn dann in einem anderen Bundesland ein anderes Oberverwaltungsgericht von dieser Entscheidung abweichen will, muss es vorher das Bundesverwaltungsgericht anrufen, die dann eine für die ganze Bundesrepublik verbindliche Entscheidung treffen.
Das können wir aber auch selber erwirken, wenn wir vor dem Oberlandesgericht oder Oberverwaltungsgericht nicht Klageerfolg haben.
Genau.
Okay, also gibt es so oder so zwei Möglichkeiten, diesen Weg einzuschreiten.
Ja. Ja, in einem Fall, wir würden zum Bundesverfassungsgericht gehen, weil in dem anderen Fall, den ich geschildert habe, wäre es zum Bundesverwaltungsgericht. Spielt für uns letztlich in der Praxis dann aber keine Rolle, weil es beides Grundsatzurteile wären.
Wie lange kann sich so etwas hinziehen? Was schätzt du aufgrund deiner Erfahrung ein?
Verwaltungsgerichtsverfahren sind sehr lang und zäh. Ich kenne die Praxis von Aachen nicht. Das kann mitunter auch schon mal 5-6 Jahre gehen. Wenn es schnell geht, sind es 2-3 Jahre, bis man eine obergerichtliche Entscheidung hat.
Dann würde mich noch interessieren, in dem Auflagenbescheid vom Kreis Heinsberg gegen das Klimacamp 2014 gab es auch mehrere Urteile, auf die diese Maßnahmen oder
dieses Verbot der Zelte.
Genau, als Auflage, genau. In dem das auch als Auflage formuliert worden ist und angehängt worden ist. Also es gibt auch bereits Urteile in Deutschland, die das Campen selber, das Zelt aufbauen und das Schlafen von Personen in den Zelten untersagt haben und bestätigt haben.
Ja, es gibt da schon Urteile, die das untersagt haben. Ein Teil davon kenne ich. Ein Teil davon ist auch schon von älterem Datum und mit Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung begründet. Eine obergerichtliche Entscheidung, das ist nicht versammlungsimmanent, ist, haben wir auch schon. Ich weiß, mir fällt gerade nicht ein, wo. Da muss man aber dagegen argumentieren. Also die Entscheidung, die ich kenne, ist von der Begründung her äußerst schwach und eigentlich meines Erachtens gar nicht haltbar.
Ja, das war Holger Isabel Jänicke, der so ein bisschen diesen Prozessverlauf so beschreibt. Uns war es jetzt nochmal wichtig, auf dem Camp, auf dem Klimacamp, Meinungen einzuholen von Menschen, die Klimacamp besuchen, auch Workshops leiten und dort am Bildungsprogramm teilnehmen. Und da spielen wir nochmal ein paar Stimmen ein.
Versammlungsfreiheit. Versammlung kann mehr sein als nur auf der Straße stehen. Gerade dann, wenn beispielsweise hier so Ortschaften abgebaggert werden, das umfasst das ganze Leben. Insofern finde ich das auch nur recht, dass da auch Übernachtung mit dabei ist. Dass dann sozusagen auch den Menschen die Möglichkeit eröffnet, in Kontakt zu kommen miteinander. Ja, und deswegen sind wir jetzt beispielsweise hier in Borschemich, um auch mit Menschen, die hier noch vor Ort sind, in Kontakt zu kommen.
Also ich halte es grundsätzlich für völlig nicht umsetzbar, allein so eine Auflage, weil Menschen, die zu einem Klimacamp fahren, ja tendenziell in der Natur campen und für die Natur und ich weiß nicht, wie sich das Politik und irgendwie verantwortliche Menschen vorstellen, dass Menschen irgendwie aus Köln oder so hierher chatten sollen jeden Tag, um irgendwie so ein Klimacamp zu suchen. Und grundsätzlich sehe ich überhaupt nicht den Grund dafür, wieso Menschen nicht in einem Zelt schlafen sollten, wenn sie an so einem Camp teilnehmen, also an einer Versammlung.
Also ich finde, natürlich hört es sich erstmal komisch an, ein ganzes Camp als politische Veranstaltung zu haben, aber es ist ganz klar ein politisches Camp. Es geht über mehr als eine Woche, dass wir dort politisch aktiv sind und dort müssen wir dann natürlich auch schlafen können und dazu gehören halt auch Zelte.
Macht es sich ja die Gesetzgebung oder in dem Fall die Versammlungsbehörde nicht ein bisschen einfach, indem sie einfach sagt, nö, geht nicht? Sollten Sie da entweder einen Ersatzplatz anbieten oder allgemein gesprächsbereiter sein?
Ich denke, es muss einfach die Möglichkeit gesetzgeberisch da sein, dass Leute ein Camp als politische Meinungsäußerung wahrnehmen können. Das muss gesetzlich gedeckelt sein und da können, ich denke, das ist wahrscheinlich sogar möglich. Und ja, genau, die wollen das Camp an sich verhindern und deswegen legen sie es halt so aus.
Ja, ich finde es voll sinnlos. Also ich kann es vor allem überhaupt nicht nachvollziehen, auch überhaupt nicht verstehen. Ich finde, das Argument ist einfach überhaupt kein schlüssiges, weil Menschen können, ob sie jetzt schlafen oder nicht schlafen, immer aktiv sein. Und es gehört einfach zum Camp dazu, dass da auch Menschen schlafen. Also das ist ja auch wichtig, dass die kommen ja von überall her und für mich ist es eine Provokation von der Stadt, weil die weiß, es ist ein Klimacamp und die Menschen kommen ja nicht nur hier aus der Gegend, sondern von überall her. Und es muss einfach eine Möglichkeit geben für die, dass sie untergebracht sind, dass sie irgendwo schlafen können.
Wo schläfst du derzeit?
Ja, ich schlafe natürlich auf dem Camp.
In einem Zelt?
Natürlich, in einem Zelt,
ja. Und gab es da jetzt schon Schwierigkeiten irgendwie?
Außer, dass da ganz viele Mäuse sind, die mich ärgern, habe ich noch gar nichts gemerkt. Also ist alles friedlich.
Ich sehe das Schlafen sehr wohl eine politische Aktionsform kann, weil bei Sittings, wie bei vielen Sitzblockaden, Hängeblockaden, habe ich dann doch schon geschlafen, damit es eben länger blockiert bleibt. Also Schlafen kann wohl zu einer Versammlung gehören, da bin ich mir sicher. Und mit Pinkeln, wenn ich pinkeln muss, das ist mein naturelles Bedürfnis, da ist vielleicht gerade keine politische Meinung, das sollte auch verboten sein auf Versammlungen, weil ich meine, Schlafen ist auch ein natürliches Bedürfnis und wenn man sich versammelt und mal pinkeln oder schlafen muss, dann gehört das einfach dazu. Das ist auch der typische Merkmal von Camps oder auch Besetzungen, dass man dauerhaft da ist und so in Kontakt mit der Bevölkerung kommt, eine Anlaufstelle ist, die zu jeder Zeit erreichbar ist, weil es ist halt nicht so, dass immer alle Leute schlafen, also man schläft auch gar nicht zeitgleich.
Wie würden wir jetzt ein mehrtägiges Camp zum Beispiel organisieren können?
Es ist mir schleierhaft, wie man tagelang da sein kann, ohne zu schlafen.
Könntest doch in die nahegelegene Pension oder sowas gehen.
Naja, wenn man sich zerstreut, hat man ja keine Versammlung mehr. Es geht doch darum, sich zu versammeln und gemeinsam was zum Ausdruck zu bringen. Und das braucht seine Vorbereitung, seine Durchführung danach. Aber eigentlich das Gesetz sagt, da wächst man einer Versammlung und von einer Versammlung ist auch geschützt durch Artikel 8. Also deswegen muss eigentlich dieser ganze Prozess der Versammlung eigentlich von Artikel 8 auch geschützt werden, weil Schlafen gehört, die Zelte gehören auch zu den Bedingungen, du musst Bedingungen dafür schaffen, deine Meinung äußern zu können. Und wenn du das dauerhaft mehrere Tage lang machen willst, dann brauchst du doch. Versammlungsgesetz ist eigentlich dafür da, Grundrechte zu schützen, theoretisch, also ist für Versammlungen, aber das wird gerne von den Behörden immer gegen Versammlungen angewendet. Man versucht, Versammlungen zu kriminalisieren. Es gibt immer bescheuerte Auflagen, wie dass keine Zelte auflegen oder solche Auflagen dienen nur der Einschränkung unserer Grundrechten. Ich habe mein Gefühl, dass es immer Versammlungen mit Tausenden von Auflagen eingeschränkt werden. Da, wo ich wohne, habe ich auch diese Erfahrung gemacht. Also die mache ich einfach immer wieder. Und das dient der Kriminalisierung von Versammlungen, weil der das angemeldet hat, ist dann verantwortlich für dass diese Auflagen eingehalten werden. Grundrecht auf Versammlungsfreiheit richtig erheblich eingeschränkt, weil keiner mehr sich traut, was anzumelden.
Das waren nochmal Stimmen von Leuten aus dem Camp zu diesem Thema Klageeinreichung gegen die Auflagen vom Klimacamp 2014. Und jetzt hören wir einfach nochmal die liebe gute Stimme aus Berlin, Ari. Hier ist der Parkfunk im Freien Radio für Stuttgart, heute mit der Sendung zur Klageeinreichung für die Auflagen zum Klimacamp 2014. Da haben wir jetzt einiges über die Hintergründe gehört, einige Stimmen von Camp-Teilnehmerinnen. Und zum Schluss hat mich noch die Frage interessiert an Holger Isabel Jenicke, wie er denn nochmal den Klageerfolg sieht, aber auch nochmal, wie sind denn ähnliche Klagen bereits gelaufen und welche Erfahrungen von anderen Prozessen zu diesem Thema, dass Zelte verboten sind, gibt es denn?
Urteilen ergänzen, die es auch schon gegen Camps und gegen Schlafzelte gegeben hat?
Ja, weil es gibt auch Entscheidungen, wo auch die Klage anders begründet wurden und die zum Teil erfolgreich, zum Teil nicht erfolgreich waren. Wir sind nämlich bisher immer den Verhammer versucht, den Weg einzuschreiten, den Versammlungen, den Zelten, den Schlafzelten einen eigenen meinungsbildenden Charakter zu geben, ja, indem man dann eben sagt, Flüchtlinge, ja, wir bauen Zelte auf, um die Situation in einem Flüchtlingscamp darzustellen, ja. Das kann man machen, das ist aber letztlich führt uns das nicht wirklich weiter, weil es die Frage nicht wirklich beantwortet, welchen mehr bestimmt über den Gesamtcharakter einer Versammlung, und dazu gehören Schlafzelle, wenn es über mehrere Tage geht, eben dazu. Ja? Mhm. Deshalb haben wir den Weg eben nicht weiter beschritten.
Und wir hätten ja auch jetzt im Rheinland irgendwie auch andere Mittel gefunden, um die Schlafzelte anzumelden nochmal, um da auch eine politische Aktion zu machen. Das hätten wir ja wählen können. Das ist ja nicht, es geht ja eher mehr darum, auch jetzt hier eine Grundsatzgeschichte mal zu klären, denn wir können ja allgemein gerade so eine Tendenz feststellen, dass das quasi als Hebel benutzt wird, um unliebsame Camps auch zu unterbinden.
Ja, und es kann es ja auch nicht sein, dass Schlafzelte nur der Anmelder kriegt, der kreativ genug ist, um dafür irgendeine mehr oder weniger weit hergezogene Begründung zu finden.
Mhm. Ja. Ist das nicht auch eine Gefahr für die Demokratie, in der wir leben, wenn Meinungsbildungsprozesse derart beschnitten werden?
Ja, natürlich. Also das Versammlungsrecht ist ja gerade, hat ja gerade den Zweck und Ursprung, dass diejenigen, denen sonst keine Mittel zur Verfügung stehen, die keine Zeitung haben, die keinen Zugang zu Rundfunk haben, die keinen Zugang zu den Regierungspalästen haben, denen die Möglichkeit zu geben, Einfluss auf die Politik zu nehmen.
Wie schätzt du die Aussicht auf Erfolg ein? Oder andersrum auch, gibt es jetzt mit dieser Klageeinreichung nur die zwei Möglichkeiten, Sieg als Erfolg oder Niederlage als Niederlage zu werten? Oder ist es auch schon gut, allein diese Grundsatzentscheidung herbeizuführen?
Es wäre auch schon hilfreich, die Grundsatzentscheidung herbeizuführen, weil man dann auch mal weiß, wo man dran ist, und dann muss man mit der Situation schauen, wie wir umgehen, und auch dann, denke ich, werden wir Möglichkeiten finden, das zu machen, was uns wichtig ist. Aber besser wäre natürlich, wenn die Grundsatzentscheidung zu unseren Gunsten ausfällt. Völlig klar. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich nicht. Also ich sag mal so, grundsätzlich würde ich sagen, die Chancen sind sehr gut. Wenn ich das nicht so sehen würde, würde ich die Klagen nicht mit der Vehemenz vertreten. Aber ich weiß natürlich auch, dass andere anders denken wie ich.
Und zum Schluss würde mich noch interessieren, hast du auch schon mal mit anderen Anwältinnen und Anwälten mal darüber geredet? Wie schätzen Sie die Situation und die Lage ein? Also begrüßen Sie sowas oder ja, geben Sie Empfehlungen vielleicht auch mit?
Es haben auch schon einige Anwälte meine Klageschrift gelesen. Ich habe bisher auch von den Anwälten sehr positive Rückmeldungen gekriegt. Die fanden eigentlich alle die Begründung sehr gut und die Klage halten die Klage durchaus für sinnig, für notwendig. Also da habe ich bisher eigentlich nur Unterstützung erfahren.
Ja, das war Holger Isabel Jenicke vom Rechtshilfebüro in Hamburg mit seinen Meinungen und Einschätzungen zum Klageweg. Ich würde jetzt die letzten paar Minuten noch ein bisschen dazu nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen. Der ganze Klageweg und worauf wir spezialisiert sind, dahinter steht das Projekt Störfaktor. Und Störfaktor ist seit Anfang diesen Jahres dort am Start und hat neben der Klageeinreichung gegen die Auflagenbescheid des Klimacamps 2014 im Rheinland auch noch eine weitere Klage in Demmin, Mecklenburg-Vorpommern laufen. Und wie es eben so ist, fallen dort auch Kosten an und Kosten an, die schon ein wenig höher sind. Und wir sind dort auch auf Spendengelder und Zuwendungen von anderen angewiesen. Und es wäre ziemlich gut, wenn wir dort ein bisschen noch Geld reinspielen könnten und wenn ihr dabei helft, dass unser Konto ein bisschen etwas da reinbekommt, damit wir weiter kontinuierlich diesen Weg machen können. Wir sind hauptsächlich drei Leute, die halbtags angestellt sind bei Projekt Störfaktor des Rechtshilfebüros in Hamburg. Und ihr könnt im Internet unter www.störfaktor.org euch mal reinklicken. Dort ist einiges zu finden. Wir haben auch Flyer. Wir haben einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt. Also ihr findet dort zahlreiche Informationen, auch die Kontakte, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Zudem bieten wir noch Bildungsangebote in Form von Schulungen, Wochenendseminaren oder Gastbeiträgen, aber auch Workshops noch an. Da können wir gerne Terminabsprachen finden und wir würden uns freuen, wenn wir hier für unser Versammlungsrecht gemeinsam stark machen könnten und sich Leute in den sozialen Bewegungen dafür finden. Also www.störfaktor.org, dort findet ihr uns. Und zum Ende der Sendung, zur Parkfunksendung, noch ein bisschen Musik. Und natürlich kommt die auch wieder von der lieben, netten, guten, tollen, prima Ari aus Berlin. Hier war der Thomas. Ciao.